Rainer Maria Rilke. Die Flucht. Die Kirche war ganz leer. Durch das bunte Glasfenster über dem Hauptaltar brach der Abendstrahl breit und schlicht, wie alte Meister ihn auf der Verkündigung Mariens darstellen, in das Hauptschiff und frischte die verblassten Farben des Stufenteppichs auf. Dann durchschnitt der Lettner mit seinen barocken Holzsäulen den Raum, und jenseits desselben wurde es immer dunkler, und die kleinen, ewigen Lampen blinzelten immer verständnisvoller vor den nachgedunkelten Heiligen. Hinter dem letzten, plumpen Sandsteinpfeiler war es ganz Nacht. Dort saßen sie, und über den beiden hing ein altes Stationsbild. Das blasse Mädchen drückte ihre lichtbraune Jacke in die dunkelste Ecke der schweren, schwarzen Eichenbank. Die Rose auf ihrem Hut kitzelte dem Holzengel in der geschnitzten Lehne das Kinn, so dass er lächelte. Fritz, der Gymnasiast, hielt die beiden winzigen Hände des Mädchens, welche in zerschlissenen Handschuhen staken, in den seinen, so wie man ein kleines Vögelchen hält, sanft und doch sicher. Er war glücklich und träumte, sie werden die Kirche zusperren und uns nicht bemerken, und wir werden ganz allein sein. Gewiss gehen Geister hier in der Nacht. Sie schmiegten sich fest aneinander, und Anna flüsterte ängstlich, ist's nicht schon spät? Da fiel ihnen beiden ein Trauriges ein. Ihr, der Platz am Fenster, an dem sie Tag aus Tag ein nähte. Man sah eine hässliche, schwarze Feuermauer von dort und niemals Sonne. Ihm, sein Tisch voll mit Lateinheften, auf dem aufgeschlagen lag Platon Symposion. Die beiden Menschen schauten vor sich hin, und ihre Blicke gingen derselben Fliege nach, welche durch die Rillen und Runen der Betbank pilgerte. Sie sahen sich in die Augen. Anna seufzte. Fritz legte leise und hütend den Arm um sie und sagte, wer doch sofort könnte. Anna blickte ihn an und sah die Sehnsucht, die in seinen Augen leuchtete. Sie senkte die Lider, wurde rot und hörte, überhaupt sind sie mir verhasst, gründlich verhasst. Weißt du, wie sie mich ansehen, wenn ich von dir komme? Sie sind lauter Misstrauen und Schadenfreude. Ich bin kein Kind mehr. Heute oder morgen, wenn ich was verdienen kann, gehen wir zusammen weit fort, allen zum Trotz.
Hast du mich lieb? Das blasse Kind lauschte. Unbeschreiblich lieb.
Und Fritz küsste ihr die Frage von den Lippen.
Wird das bald sein, dass du mich mit dir nimmst? Zögerte die Kleine.
Der Gymnasiast schwieg. Er hob unwillkürlich den Blick, ging der Kante des plumpen Sandsteinpfeilers nach und las über dem alten Stationsbild, Vater, vergib ihnen. Da forschte er ärgerlich, ahnen Sie was bei dir zu Haus? Er drängte die Anna. Sag.
Sie nickte ganz leis.
So wütete er. Ich sag's ja, also doch, diese Klatschbasen, wenn ich nur...
Er grub den Kopf in die Hände. Anna lehnte sich an seine Schulter. Sie sagte einfach, sei nicht traurig.
So verharrten sie. Plötzlich sah der junge Mensch auf und sagte, komm fort mit mir.
Anna zwang ein Lächeln in ihre schönen Augen, welche voll Tränen waren. Sie schüttelte den Kopf und sah sehr hilflos aus. Und der Student hielt wieder wie früher ihre winzigen Hände, die in schlechten Handschuhen staken. Er sah in das lange Hauptschiff hinein. Die Sonne war erloschen und die bunten Glasfenster waren hässliche, mattfarbene Kleckse. Es war still. Dann begann hoch in der Halle ein Piepsen. Beide schauten auf. Sie bemerkten eine verirrte kleine Schwalbe, welche mit müden, ratlosen Flügeln das Freie suchte.
Auf dem Heimweg dachte der Gymnasiast an ein versäumtes lateinisches Pensum. Er beschloss noch zu arbeiten, trotz des Widerwillens, den er hatte, und trotz aller Müdigkeit.
Aber fast unwillkürlich machte er einen großen Umweg, verirrte sich sogar ein wenig in der sonst gut bekannten Stadt. Und es war Nacht, als er in seine enge Stube trat. Auf den Lateinheften lag ein kleines Briefchen. Er las bei der unsicher flackernden Kerze, »Sie wissen alles. Ich schreibe dir unter Tränen. Der Vater hat mich geschlagen. Es ist schrecklich. Jetzt lassen Sie mich nie mehr allein ausgehen. Du hast recht. Komm fort. Nach Amerika oder wohin du willst. Ich bin morgen früh um 6 Uhr auf der Bahn. Da geht ein Zug. Vater fährt immer auf die Jagd damit. Wohin, weiß ich nicht. Ich schließe, es kommt jemand. Also erwarte mich, bestimmt. Morgen um 6, bis in den Tod deine. Anna.«
Es war niemand. »Wohin glaubst du, gehen wir? Hast du Geld? Ich habe 8 Gulden.
Diesen Brief schicke ich dir durch unser Dienstmädchen an das Eure. Mir ist jetzt gar nicht mehr bang. Ich glaube, deine Tante Marie hat geklatscht. Sie hat uns also Sonntag doch gesehen. Der Gymnasiast ging in großen und energischen Schritten auf und nieder. Er fühlte sich wie befreit. Sein Herz pochte heftig. Er empfand auf einmal Mann sein. Sie vertraut sich mir an. Ich darf sie beschützen. Er war sehr glücklich und wusste, sie wird mir ganz gehören. Das Blut stieg ihm in den Kopf. Er musste sich setzen und dann kam ihm in den Sinn, wohin? Diese Frage wollte nicht schweigen. Fritz übertönte sie dadurch, dass er aufsprang und Vorbereitungen machte. Er legte ein wenig Wäsche und ein paar Kleider zurecht und presste die ersparten Guldenscheine in das schwarze Ledertäschchen. Er war voll Eifer, schob ganz unnütz alle Laden auf, nahm Gegenstände und trug sie wieder an ihren alten Platz, warf die Hefte vom Tische in irgendeine Ecke und zeigte seinen vier Wänden mit prahlerischer Deutlichkeit: Hier ist Auswanderung. Schluss. Mitternacht war vorbei, als er am Bettrand niedersaß. Er dachte nicht ans Schlafen. Angekleidet legte er sich hin, nur weil ihn, wahrscheinlich vom vielen Bücken, der Rücken schmerzte. Er dachte noch einige Mal, wohin? Und sagte laut, wenn man sich wirklich lieb hat. Die Uhr tickte. Tief unten fuhr ein Wagen vorbei und die Scheiben zitterten davon. Die Uhr, die noch von den 12 Schlägen müde war, atmete auf und sagte mühsam, 1. Mehr konnte sie nicht. Und Fritz hörte es noch wie aus weiter Ferne und dachte, wenn man sich wirklich... Aber im allerersten Morgengrauen saß er fröstelnd in den Kissen und wusste bestimmt, ich mag Anna nicht mehr. Sein Kopf war so schwer, ich mag Anna nicht mehr. War das ihr Ernst? Um ein paar Schläge auf- und davonlaufen? Wohin denn? Er sah nach, als hätte sie es ihm anvertraut. Wohin wollte sie denn? Irgendwohin. Irgendwohin. Er empörte sich. Und ich? Ich sollte natürlich alles im Stiche lassen. Meine Eltern und alles. Oh, und die Zukunft, das hernach. Wie dumm war das von Anna, wie hässlich. Ich möchte sie schlagen, wenn sie das imstande wäre. Wenn sie das imstande wäre. Als ihm die frühe Maisonne so recht hell und heiter in die Stube kam, hoffte er, sie kann es nicht ernst gemeint haben. Er beruhigte sich ein wenig und hatte viel Lust, im Bett zu bleiben. Allein er sagte sich, auf den Bahnhof will ich gehen und sehen, dass sie nicht kommt. Und er malte sich die Freude aus, wenn Anna nicht kommt. Fröstelnd in der frühen Frische und mit großer Müdigkeit in den Knien ging er auf den Bahnhof. Die Vorhalle war leer. Halb ängstlich, halb hoffnungsvoll hielt er Umschau. Keine gelbe Jacke. Fritz atmete auf. Er durchlief alle Gänge und Säle. Reisende gingen verschlafen und teilnahmslos auf und nieder. Gepäcksdiener lümmelten an hohen Säulen und Leute aus der untersten Klasse saßen verdrossen an Bündel und Körbe gelehnt auf staubigen Fensterbänken. Keine gelbe Jacke. Der Portier rief irgendwo in einem Wartesaal Ortsnamen. Er läutete mit einer schrillen Glocke, dann schnarrte er dieselben Ortsnamen ganz nah und dann noch einmal auf dem Bahnsteig. Und immer läutete davor die hässliche Glocke. Fritz wandte sich und schlenderte die Hände in die Taschen bohrend in die Vorhalle des Bahnhofs zurück. Er war sehr zufrieden und dachte mit Siegermiene, keine gelbe Jacke, ich wusste es ja. Wie im Übermut trat er hinter eine Säule. Er wollte den Fahrplan studieren, um zu erfahren, wohin denn dieser verhängnisvolle 6-Uhr-Zug eigentlich führe. Er las mechanisch die Stationen und machte ein Gesicht wie einer, der eine drollige Treppe besieht, auf der er fast gestürzt wäre. Da klappten schnelle Schritte auf den Fliesen. Als Fritz aufschaute, erhaschte sein Blick eben noch an der Perrontüre die kleine Gestalt in der gelben Jacke und dem Hute, auf welchem eine Rose schwankte. Fritz starrte ihr nach. Dann überkam ihn eine Furcht vor diesem schwachen, blassen Mädchen, welches mit dem Leben spielen wollte. Und als bangte er, sie könnte kommen, ihn finden und ihn zwingen, in die fremde Welt zu fahren, raffte er sich auf und lief, so schnell er konnte, ohne sich umzusehen, der Stadt zu.